Literatur und Co., der Podcast, Episode 6, die Zeit des Biedermeier.
Verstaubte Bücher mit semi-spannenden Geschichten von Dorflehrern, ihren Kaffeegewohnheiten und Knaben, die es nicht schaffen, um das Moor herumzugehen.
Moment, Levke, stell das doch nicht wieder so einseitig dar. So wie jede Woche wollen wir für euch und mit euch wieder versuchen, ein Kapitel deutscher Literaturgeschichte zu verstehen. Die großen Visionen eines Lessing, Goethe, Heine oder Mann sind uns allen zumindest aus teilweise langen Deutsch schon noch ein Begriff.
Aber warum reden wir diese Woche über eine langweilig scheinende und wortwörtlich biedere Strömung? Kann man sich für den Biedermeier überhaupt interessieren?
Dafür müssten wir erstmal einige geschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge kennen. Und wie treue Zuhörer schon wissen, nutzen wir dafür gerne eure Expertise. Darum hört ihr jetzt Ayen, die uns ermöglicht, den Kontext, in dem der Biedermeier entstand, nachzuvollziehen.
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts litt das zersplitterte Deutschland unter den Nachwirkungen der Französischen Revolution sowie der Napoleonischen Kriege und wies dementsprechend einschneidende soziale Disparitäten auf. Die öffentliche Austragung regionaler Interessenkonflikte zwischen einzelnen Fürstentümern des Staates im Sinne einer Restauration der alten Ordnung geschah zulasten einer politisch bitter enttäuschten, weitestgehend verarmten Bevölkerung. Vor allem das Bürgertum begrüßte die liberalen Reformen des französischen Kaisers Napoleon, welcher im Zuge der Befreiungskriege von 1813 bis 1815 maßgeblich an der Entstehung eines deutschen Nationalbewusstseins beteiligt war. Das Misstrauen gegenüber der bestimmenden Obrigkeit wuchs zunehmend rasant, und so konnten selbst die Karlsbader Beschlüsse von 1819, namentlich die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten, wie zum Beispiel die der Pressefreiheit, rebellische Aufstände gegen derartige Einschränkungen nicht unterbinden. Somit war der Rückzug der Autoren des Biedermeier auch eine Antwort auf die radikalen Forderungen, die den Grund für die Einführung ausgeklügelter Mechanismen bildeten, welche für die Beeinträchtigung der freien Meinung oder gleich gänzlicher Zensur sorgten. Strömungsbestimmende Schriftsteller wie Adalbert Stifter, Eduard Mörike und ebenso Annette von Droste-Hülshoff flüchteten aufgrund dessen in einen geschützten Raum, vornehmlich im Kreis der eigenen Heimat bzw. Familie, und kapselten sich so von der zeitgenössischen Politik der sogenannten Restaurationsepoche ab. Dementsprechend zeichnen sich die literarischen Werke des Biedermeier durch eine konservative Grundhaltung aus. Das trotz allem nicht abklingende Streben nach Gemeinschaft sowie die Relevanz des sozialen Austausches spiegeln sich grundlegend in den Merkmalen der dominierenden Gattungen dieser Strömung. So bestimmt vor allem die Kleinkunst das literarische Milieu. Hierbei sind vor allem Novellen, schaurige Kurzgeschichten, Reiseberichte und Gedichte zu nennen, vorgetragen in geselliger Runde. Wurde die Gesamtheit eines Werkes zuvor noch durch Klarheit und Harmonie des Idealismus geprägt, kippten derartige Motive schnell innerhalb der jeweiligen Erzählung. Sehnsucht, Melancholie sowie Resignation, Schwermut und das Rückbesinnen auf die guten alten Zeiten prägten diese Niederschriften.
Sofas sitzen im gemütlichen Kerzenlicht, die Gardinen zuziehen und uns höchstens mit unseren eigenen und noch lieber mit den Problemen unserer Nachbarn beschäftigen. Was ist da nur aus der großen Literatur Deutschlands geworden?
Naja, aber versetze dich doch einmal in die Zeit. Was meinst du, warum die Leute nicht nur blutige Revolutionen gefordert haben, sondern die Vertrautheit der eigenen vier Wände zu schätzen wussten?
Ganz offensichtlich ist die Beschäftigung mit dem Individuum als Ruhepol und Gegensatz zu zerrütteten gesellschaftlichen Verhältnissen entstanden. In unserer eigenen kleinen Welt haben wir zumindest die Möglichkeit, diese zu verstehen und auch zu verändern, vielleicht sogar zu kontrollieren.
Damit haben die Motive wohl eine weitreichendere Bedeutung und die Sehnsucht nach Ruhe ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Resignation und Ermüdung, die durch die immer neu gestellten Anforderungen der radikalen Rufe nach mehr Freiheit, mehr Demokratie, mehr Partizipation und mehr neuer Fortschrittlichkeit entstand.
Und dies ist doch tatsächlich nicht nur rückschrittliche Abwehr neuer Ideen, sondern die Fokussierung auf die Schönheit der Natur, die entromantisierte, realistische Betrachtung der eigenen Lebensweise, gibt auf ihre Art auch Hoffnung, dass eben auch ohne große philosophische Gebilde, ohne magisch-fantastische Himmelsleitern und ohne Idealvorstellungen einer neuen Welt etwas Schönes, Ruhiges und Sicheres gefunden werden kann.
Nämlich die bürgerliche Lebensweise dieser Zeit. So ist es auch wenig verwunderlich, dass die Namensgebung des Biedermeier ebenfalls auf so einer Rückbesinnung basiert.
Der Stilbegriff Biedermeier. Nur wenige Schriftsteller schaffen es, dass eine gesamte Stilrichtung nach ihnen oder auf Grundlage eines ihrer Werke benannt wird. Ludwig Eichrott, der von 1827 bis 1892 lebte, schaffte dies jedoch. Nachdem seine eigenständig verfasste ernste sowie humoristische Lyrik nur geringen Verkaufserfolg erzielte, verfasste er 1853 nicht nur sein bedeutendstes Werk, sondern auch das Schriftstück, welches einer Strömung den Namen verleihen sollte. Mit Hilfe seines Studentenfreundes Adolf Kussmaul und dem Dorfschulmeister Samuel Friedrich Sauter verfasste er die auserlesenen Gedichte von Weiland Gottlieb Biedermeier, die in der satirischen Zeitschrift Fliegende Blätter veröffentlicht wurden. Die Gedichte handeln von dem fiktiven Schullehrer Gottlieb Biedermeier und Zitat: Schon bald war aus Gottlieb Biedermeier eine beliebte und bekannte Figur geworden, die stellvertretend für den Typus des konservativen und tugendhaften Spießbürgertums war, der treu und gewissenhaft seine Pflichten nachkam und ein anspruchsloses, im festen Glauben auf Ordnung und Autorität gründendes Leben führte. Die gesellschaftskritische Haltung des fiktiven Lehrers sowie dessen Name wurden prägend für die Epoche und somit wurde Biedermeier der Begriff für die literarische Strömung, die in etwa in der Zeit um 1830 in ihren restaurativen Tendenzen präsent war. Biedermeier selbst wurde damals als spießbürgerlich dargestellt und so war der Begriff lange negativ konnotiert. So beschreibt der Dichter Ludwig Pfau ihn noch vor Eichrott mit folgenden Zeilen: Schau, dort spazierte Herr Biedermeier und seine Frau, den Sohn im Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch weder kalt noch warm. Der Herr Biedermeier wurde generell einfältig und allgemein altmodisch dargestellt. Er zeigt nur wenig Interesse für Politik und das Leben außerhalb seiner Welt. Eine typisch unpolitische Haltung eines Spießbürgers.
Wenn sich aber niemand mit Politik beschäftigen wollte und diese Ebene der gesellschaftlichen Auseinandersetzung außen vor blieb, was genau war denn dann der wichtigste Aspekt der entstandenen Literatur?
Naja, wir hatten ja auch schon früher mit entpolitisierter Literatur zu tun. Wir erinnern uns einmal an die Romantik mit ihrer schönen Seele und fantasievollen Traumwelt.
Was der Biedermeier aus dieser Naturmetaphorik der Romantik gemacht hat, darüber weiß Lisa mehr.
Oftmals war die Sprache einfach und volkstümlich, um das Gefühl von Heimat, Vertrautheit und Schutz zu verstärken. Ein entscheidendes Merkmal war noch immer die enorme Naturverbundenheit. Zwar hatte sich die Bedeutung der Natur seit der Romantik verändert, jedoch stellte sie immer noch einen Ausdruck von Jenseitigem und Gefühltem dar. Im Gegensatz auch zur Romantik wurde im Biedermeier mehr Wert auf realistische Weltanschauung mit praktischem Nutzen gelegt. Somit wurde die Natur weiterhin thematisiert, jedoch nicht mehr idealisiert oder mystisch, nahezu göttlich dargestellt. Sie wurde nun immer mehr im Kleinen, mit allen ihren wirklichen Erscheinungsformen beobachtet. Anhand dessen wird deutlich, dass sich der Biedermeier zu einer frühen Form des Realismus entwickelte.
Realismus als erwählte Form der Darstellung der literarischen Wirklichkeit. Was sagt uns das über die Konzepte, die dem Biedermeier zugrunde liegen?
Die Idealvorstellungen der Literaten haben sich natürlich von Epoche zu Epoche verändert. In der Aufklärung ging es um die evolutionäre Entwicklung einer allseits gebildeten, vernünftigen Gesellschaft, die ein neues, ideales und auf einer Balance zwischen Rationalität und Emotionalität begründetes Denken erreichen sollte. Die Klassik berief die allseits gebildete Elite der Gesellschaft mit gottgleicher, genialer Schaffenskraft zur Formung eines idealen Zusammenlebens, während die Romantiker die Idee verfochten, dass nur romantische Seelen mit Fantasie und überbordender Emotionalität zu wahrem Glück fähig waren. Was war denn der Idealismus des Biedermeiers?
Da Natur ja eine so große Rolle gespielt hat, wäre es doch sicherlich ebenfalls relevant, was eine Idylle im Biedermeier sein würde, denn der Begriff Idylle bezieht sich ja genau auf diesen natürlichen und damit idealen Zustand des Einzelnen, des Zusammenlebens und der Gesellschaft.
Damit hat sich tatsächlich, ganz zufälligerweise, auch einer unserer Zuhörer beschäftigt. Lasst uns da mal reinhören.
Zur Zeit des Biedermeiers kam es zu gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen. Das Leben war geprägt von Misstrauen in die Politik. Wenigstens in der Literatur sollten Harmonie und Ordnung vorherrschen. Dafür wurden auch Themen wie Liebe, Vergänglichkeit und Schutz behandelt. Somit wurde der Begriff Biedermeier vor allem durch den Rückzug ins Private, in das eigene Schutzheim geprägt. Damit eng verbunden ist auch die Assoziation einer sehr konservativen, gemütlichen Gesellschaft. Dies machte sich in der Literatur dahingehend bemerkbar, dass die Grundstimmung allgemein sehr positiv war, denn mit der Flucht ins Private wollten Menschen sich auch in die Idylle flüchten. Sie wollten jedoch ihre Situation akzeptieren, wie sie ist, und das Beste daraus machen. Sich dem eigenen Schicksal anzunehmen, galt als sicherer Weg, das eigene kleine Glück zu finden.
Nun haben wir die ideologisch-philosophische Grundlage der theoretischen Konzeption des Biedermeiers näher beleuchtet. Aber was wäre Literatur ohne Literatur?
Genau deshalb wollen wir euch natürlich auch Beispiele aus dieser Strömung nicht vorenthalten. Die natürliche Idylle des Biedermeiers spielt auch im folgenden Beitrag eine entscheidende Rolle und selbstverständlich geben unsere engagierten Zuhörer euch auch gleich eine kurze Interpretation und Analyse der relevanten Aspekte.
Um Mitternacht von Eduard Mörike. Gelassen stieg die Nacht ans Land, den träumt an der Bergewand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun, der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter, der Nacht ins Ohr, vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralte, alte Schlummerlied, sie achtet's nicht, sie ist es müd, ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtigen Stunden gleich geschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort vom Tage, vom heute gewesenen Tage.
Das Gedicht um Mitternacht aus dem Jahre 1827 wurde von Eduard Mörike verfasst, welcher 1804 in Ludwigsburg geboren wurde, und gilt als eines seiner bekanntesten Werke. Schon früh wurde sein Leben stark durch den Evangelismus geprägt, welcher aber schwer vereinbar mit Mörikes Drang zur Dichtkunst wurde. Frühzeitig ließ er sich pensionieren und fand sich später selbst wieder als Lehrer und Professor der Literatur. Das Gedicht besitzt zwei Strophen mit jeweils 8 Versen, wovon immer die letzten 4 eingerückt sind. Geschrieben wurde es in dem Reimschema AABB. Mörike erzählt in seinem Werk von der hereinbrechenden Nacht. Doch die gesamte Natur lamentiert gegenüber der Nacht, dass sie den Tag lieber habe und wie schön doch der Tag gewesen sei. Die Nacht hingegen stellt sich taub und findet sich selbst schöner als den Tag, während die Natur nicht aufhört, vom Tage zu erzählen. Das überwiegend verwendete Stilmittel des Gedichts ist die Personifizierung. Die ersten 3 Verse beinhalten gleich 3 dieser sprachlichen Mittel. Zum einen steigt die Nacht ans Land, Vergleich Zeile 1. Zum anderen legt sie sich an die Bergwand, Vergleich Zeile 2. Und dann sieht sie die goldene Waage, Vergleich Zeile 3, die Sonne. Der Mond und die Sonne treffen aufeinander, was man als Hereinbrechen der Nacht verstehen kann. Mit Vers 5 bis 8 will Mörike ausdrücken, dass es ruhiger geworden ist. Man hört nun Bäche und Quellen viel deutlicher, Vergleich Zeile 5. Sie erklingen und erzählen der Nacht eine Geschichte vom Tage, den sie erlebt haben, Vergleich Zeile 6 und folgende. Im Vers 9 benutzt der Verfasser den Pleonasmus, uralte Alte, welcher verdeutlicht, dass die beschriebene Situation sich fortlaufend wiederholt. In folgenden Versen taucht erneut Personifizierung auf. Sie achtet's nicht, sie ist es müd, Zeile 10. Sie symbolisiert das Taubstellen der Nacht, denn sie will dieses Schlummerlied, Zeile 9, nicht mehr hören, nachdem es ihr jede Nacht immer wieder erzählt worden ist, Vergleich Zeile 9 und folgende. Vers 11 und 12 beschreiben, dass sie Nacht den blauen Himmel nun viel schöner findet und die Stunden, die sie jetzt hat, genießen möchte. In den Versen 13 bis 16, auch wieder durch Personifizierung und Wiederholung geprägt, treten jedoch wieder die Quellen, also die Natur, in den Vordergrund. Sie wollen die Nacht nicht in Ruhe lassen. Sie hören nicht auf, vom Tage zu erzählen. Die letzten 4 Verse einer Strophe sind immer eingerückt, weil sie einen Gegensatz zu den ersten 4 Versen der jeweiligen Strophe bilden. In den ersten Versen steht die Nacht im Vordergrund. In den eingerückten Versen wird die Natur, die Quellen, die Nacht mit der Schönheit des Tages in den Hintergrund drängen. Und was hat dieses Gedicht mit dem Biedermeier zu tun? In Mörikes Gedichten wird, wie typisch für die Zeit des Biedermeier, häufig die vertraute und heimatliche Landschaft beschrieben und gesungen. Doch darüber hinaus wird in den Gedichten eine düstere Tiefe behandelt, die diesem eine fast moderne Abgründigkeit und Trostlosigkeit verleihen. Eduard Mörikes Werke galten als Inbegriff des Biedermeier, die Flucht vor der weiten Welt in die verstaubte Enge der Heimat.
Melancholische Schwermütigkeit scheint ja tatsächlich eine markante Emotion in dieser Literatur zu sein.
Und was ist trostloser als einem Nebel verborgenes, graues und farbloses Moor, wiedergespiegelt in der Ballade von Annette von Droste-Hülshoff.
Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fibel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind, was raschelt drüben am Hage? Das ist der gespenstige Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Huhu, es bricht wie ein irres Rind. Hinduckt das Knäbleins Hage. Vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin. Das ist die unselige Spinnerin, das ist die gebannte Spindle Noor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf, voran, als wolle es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen. Wie eine gespenstige Melodie. Das ist der Geigemann ungetreu, das ist der diebische Fiedlerknauf, der den Hochzeitsheller gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret. Ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wie er nicht Schutzengel in seiner Nähe, seine bleichen Knöchelchen fände spät ein Gräber im Moorgeschwele. Da mählich gründet der Boden sich, und drüben neben der Weide die Lampe flimmert so heimatlich. Der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröhre war's fürchterlich. Oh, schaurig war's in der Heide.
Der Knabe im Moor. Die Ballade Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff ist ein bekanntes Beispiel für die Lyrik im Biedermeier. Charakteristische Naturmotive und die Flucht ins Idyll als Themen sprechen eindeutig für die Strömung, wobei auch religiöse Motive wiederkehren. Seinen volkstümlichen Charakter erhält die biedermeiersche Lyrik häufig durch Neigung zum Epischen, weshalb die Ballade eine verbreitete Gedichtform war. Die Ballade handelt von einem Jungen, der durch das Moor rennt, da er dieses auf dem Weg nach Hause passieren muss. Vor lauter Angst sieht das Kind gruselige Erscheinungen wie Phantome im Nebel. Die Ballade endet schließlich mit der Ankunft des Kindes an einem Haus, in dem es heimatlich flimmert. Die Ballade teilt sich in diese 6 Strophen zu je 8 Versen. Das Reimschema in jeder Strophe ist zunächst ein Kreuzreim, dann 2 Paarreime. Insgesamt ist das Metrum als Jambus anzusehen.
Besonders die häufig verwendeten Vergleiche deuten in dieser Ballade auf die epische Neigung hin. Sie bewirken eine besonders bildliche Beschreibung der Wahrnehmung des Kindes seiner Umgebung. Wie Phantome die Dünste, Vers 3, Riesenhalme wie Speere, Vers 20. Neben den vielen Vergleichen wurden ebenfalls Personifikationen häufig verwendet. Unheimlich nicket die Föhre, Vers 18, vom Ufer starret gestumpf hervor, Vers 17. Das Gefühl der Angst wird durch diese Personifikation also verstärkt, da unbelebten Dingen Eigenschaften eines Menschen zugeschrieben werden und den Eindruck des Jungen besonders lebendig macht. Diese folgen erst, nachdem der Junge in dem pfeifenden Wind einen Gräberknecht zu erkennen glaubt. Ein Gräberknecht ist eine Spukgestalt des betrügerischen Totengräbergehilfen, der als Strafe für seine Diebereien an den Toten zum Geist wurde. Die anfängliche Neugier des Jungs wird zu Angst. Vers 13 folgende. Abschließend sind viele Adjektive in dem Werk zu finden, die abermals die lebhafte Beschreibung unterstützen. Mit der Wiederholung des Wortes voran, Vers 25 folgende, wird die Spannung ab dem letzten Drittel der Ballade gesteigert. Aufgrund des Spannungsbogens kann die Ballade in kleinem Kreise vorgetragen werden und besonders gut inszeniert werden. Ein typisches Merkmal der Lyrik während des Biedermeier. Typische Merkmale sind weiterhin die Natur und die Flucht ins Heimatliche, die auch in dieser Ballade ein zentrales Motiv darstellen.
Warum genau aber beschäftigen wir uns mit scheinbar isolierten Geschichten über langweilige, vielleicht sogar bedeutungslose individuelle Leben ohne den großen Pathos einer neuen Idee oder eines veränderten Zukunftsmodells?
Die Rückbesinnung und Individualisierungstendenzen dieser Literatur haben aber, zumindest nach Meinung einer unserer Zuhörerinnen, eine weitergehende Relevanz.
Auch heute führen Globalisierung, NSA-Skandal, kriegerische Konflikte und Flüchtlingsmigration zu einer zunehmend politischen Frustration. Schon seit gewisser Zeit spukt der Begriff des Neo-Biedermeier durch die Köpfe der Journalisten. Man spricht von der Renaissance des nostalgischen Rückzugs. Die Furcht, genährt von der Geschwindigkeit des Lebens, der Ohnmacht gegenüber globalen Dynamiken und dem Verlust unserer Privatsphäre aufgrund der Digitalisierung der Welt, führt zu einer Flucht in das Bewährte, das Kontrollierbare, das private Zuhause.
Ganz offensichtlich erleben auch wir, wie die Literaten zum Zeitpunkt des Biedermeiers, einen Wandel in unseren Wertevorstellungen. Zwischen Gruppen, die neue Gesellschaftsmodelle fordern, die die großen Probleme unserer Zeit wie Klimawandel und Digitalisierung lösen können und angepasst sind an die veränderten Umstände einer global entwickelten Menschheit, sehen wir auch heute wieder eine Rückkehr zu familiären, ursprünglichen und vertrauten Werten wie Zusammenhalt, Solidarität und Loyalität.
Und wie damals führen diese Werteverschiebungen auch zu negativen Tendenzen. Die Märzrevolution scheiterte, nicht zuletzt an einer fehlenden Durchschlagskraft und allgemein gesellschaftlicher Akzeptanz der radikalen, neuen, demokratischen und aus heutiger Sicht besseren Forderungen. Und auch die moderne Isolation der Individuen in sich selbst führt in ihrer Extreme zur Ablehnung von Fortschritt, Protektionismus und wieder Aufleben national definierter Identitäten, die eine Sicherheit versprechen in unsicheren Zeiten.
Diese Unsicherheiten sind aber vielleicht gerade der Nährboden für neue Entwicklungen, die wir brauchen, um in Zukunft zu bestehen. Dabei bleibt die Motivation der Biedermeier-Literatur verständlich, der geschaffene individuelle Blick sicherlich auch sinnvoll, beruhigend und notwendig. Aber eine zu extreme Ablehnung von entgegengesetzten Tendenzen ist wohl auch nicht, weder gesellschaftlich-politisch noch literarisch, der richtige Weg.
Vielleicht sollten wir genau das mitnehmen aus unserer Betrachtung dieser Zeit, entgegen meiner ursprünglichen Zurückhaltung.
Wir freuen uns auf euch nächste Woche, wenn wir über den poetischen Realismus sprechen können. Und falls ihr dazu etwas zu sagen habt, teilt es gerne mit uns über Facebook, E-Mail oder Twitter.
Bis dann!